das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Das hat er gut gelöst. Gut gelöst. Wusste er nicht genau, wo springt er denn hin? Der Dresen. Jetzt kommt er geflogen. Dresen kommt dem Ziel entgegen. Noch drei, noch zwei, noch eins. Ja!
Und Sie müssen erst mal sehen, wie sich der deutsche Skirennfahrer Thomas Dresen selbst nach diesem Abfahrtssieg in Kitzbühel freut. Das zeigen wir Ihnen gleich noch. Guten Abend. Eine rasante Abwärtsfahrt, die hat auch die SPD hinter sich. Und den Sozialdemokraten ist gerade gar nicht zum Feiern zumute. Die Nerven der Genossen vor dem morgigen Parteitag in Bonn sind zum Zerreißen gespannt. Denn nach dem Zickzackkurs in Sachen Große Koalition, erst hieß es von der Parteispitze nein, jetzt will sie es doch probieren, sorgt sich die SPD um sich selbst. Ein tiefer Riss geht durch die Partei und keiner weiß, wie viele der 600 Delegierten bei ihrem Nein zur GroKo bleiben werden. Morgen soll nun abgestimmt werden, ob Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgenommen werden. Und so versuchten die Parteioberen heute nochmal alles zu mobilisieren. Thomas Kreuzmann.
So viel buntes Lametta. Das Bürgerhaus im osthessischen Fulda ist schon für Fastnacht geschmückt. Doch heute Morgen ist dem stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Schäfer-Gümbel ersichtlich nicht nach Party zumute. Bis zur letzten Minute vor dem Bundesparteitag kämpft er hier um Hirne und Herzen seiner Genossen.
Ich kann jetzt nicht Nein sagen. Ich glaube sogar, dass es gute Gründe gibt, jetzt Ja zu sagen in Verhandlungen.
Während der ganzen Rede stehen sozusagen als stille Mahner Jusos mit No GroKo auf der Bühne. Doch der Redner meint,
der Anteil der Briefe, die mich im Moment erreichen, die sagen, macht es, wird deutlich größer. Das ist diese Woche irgendwann gekippt.
Aber auch nach Schäfer-Gümbels Rede zeigt sich die SPD uneins.
Ich glaube, es ist wirklich eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera.
Ich bin gespalten.
Ich bin dafür.
Positionen, wie sie auch die über 600 Delegierten morgen hier in Bonn austauschen und näher begründen werden. Am heutigen frühen Nachmittag kommen schon mal die SPD-Spitzen zu Gremiensitzungen. Viele wollen nichts sagen, auch nicht Anti-GroKo-Trommler und Juso-Chef Kevin Kühnert. Nur?
Also ich glaube, es wird eine intensive, emotionale Debatte auch werden. Die Rückmeldungen aus den Landesverbänden sind, dass es sehr eng werden wird.
Die Grundstimmung in vielen Teilen der Basis ist zwar Skepsis, wie bei vielen von uns, aber alle wollen am Ende auch gestalten und keiner will in Neuwahlen.
Die Anspannung greifbar. Ein Vorschlagspapier der wichtigen NRW-SPD soll Brücken bauen. Einerseits lobt es wichtige Fortschritte bei Rente und Krankenversicherung, der Schaffung staatlich finanzierter Jobs für Langzeitarbeitslose oder der Stärkung Europas. Andererseits kritisiert es unzureichende Ergebnisse bei der Abschaffung sachgrundloser Befristung von Jobs, beim Ausstieg aus der Zweiklassenmedizin und fehlende Härtefallregelungen beim Familiennachzug von Flüchtlingen.
Es gibt zusätzlichen Diskussionsbedarf, der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und wir werden natürlich, das macht die Antragskommission gerade, auch darauf achten, dass wir damit in eventuelle Koalitionsverhandlungen gehen können.
Ein Angebot an die Kritiker, nun doch Zusatzforderungen an die Union zu erheben. Schulz kämpft um seine SPD, um sie für Koalitionsverhandlungen zu gewinnen.
Sie wurden gefeiert als Helden. Kurdische Kämpfer, die vor 3 Jahren das syrische Kobane vom sogenannten Islamischen Staat befreiten. Und es war nicht die einzige Stadt, aus der sie den IS verdrängten. Auch mit Hilfe der USA, die Waffen an die Kämpfer der Kurdenorganisation YPG lieferten. Seit heute nun werden die Verbündeten der Amerikaner von der Türkei angegriffen. Denn für die türkische Regierung ist die YPG eine Terrororganisation, die direkt an der Grenze ihres Landes ein autonomes Kurdengebiet errichtet hat. Durch die Offensive des türkischen Militärs wird die verheerende Lage in Syrien noch komplizierter. Oliver Meyer-Rüth.
Klatschen für türkische Panzer. Ankara lässt seit Tagen schweres Gerät an die Grenze bringen. Zivilisten zeigen sich begeistert vom Beginn der Militäroperation Olivenzweig. Die sind hier, um die Türkei zu retten. Warum sollten wir uns nicht freuen? Wenn wir das hier jetzt nicht machen, dann geben die USA denen in Zukunft noch mehr Macht und dann bedrohen sie unsere Grenzen. Mit denen ist die syrisch-kurdische Miliz YPG gemeint. Wenige Stunden zuvor erste Einschläge in den Bergen der syrischen Region Afrin. Türkische Kampfflugzeuge fliegen Angriffe, Haubitzen feuern Richtung Syrien. Das Ziel der Operation sind Stellungen der kurdisch-syrischen YPG-Miliz, die von den USA unterstützt werden. Die YPG kontrolliert die Region Afrin und ist aus Sicht Ankaras der syrische Ableger der als Terrororganisation eingestuften PKK. Mit dem Angriff auf die YPG geht der türkische Staatspräsident auch auf Konfrontationskurs gegen die USA. Am Mittag fragt Erdogan Richtung Washington, wen man eigentlich reinlegen wolle. Der Name dieser Organisation ist PKK und der Name jener Organisation ist YPG. Auf den Terrorlisten der USA und der EU steht doch auch die PKK. Die Organisation, mit denen ihr in Syrien zusammenarbeitet, ist genau dieselbe. Letztes Wochenende kündigten die USA den Aufbau einer 30.000 Mann starken Grenzschutztruppe in Nordsyrien an, die zu großen Teilen aus YPG-Einheiten bestehen dürfte. Die türkischen Streitkräfte melden am Abend die Zerstörung von 108 Zielen der YPG. Russische Soldaten wurden aus der Region Afrin abgezogen, so das russische Verteidigungsministerium. Spät am Abend bringen Sattelschlepper Kampfpanzer über den Grenzübergang Öncüpünar nach Syrien. Morgen, so der türkische Ministerpräsident Yildirim, sollen Bodentruppen gegen die YPG eingesetzt werden.
Ausgerechnet zum Dienstjubiläum geht nichts mehr. Genau ein Jahr nach dem Einzug ins Weiße Haus herrscht keine Party, sondern Katerstimmung. Denn nach eigener Überzeugung größte Dealmaker aller Zeiten, Donald Trump, hat sich im Streit um den US-Haushalt gründlich verkalkuliert. Wofür er aber, wie üblich, den politischen Gegner verantwortlich macht. Nun steht die US-Verwaltung still. Ämter und Behörden bleiben geschlossen. Eine empfindliche Niederlage für den Präsidenten, der das Land in einem Jahr so sehr gespalten hat wie keiner seiner Vorgänger. Stefan Niemann.
365 Tage Wut entladen sich heute in Washington. Tausende demonstrieren hier gegen Trump. Am ersten Jahrestag seiner Amtseinführung kommt es landesweit zu Protesten gegen den US-Präsidenten. Der wollte sich eigentlich in Florida feiern lassen, doch nun lähmt ihn der Shutdown, die Haushaltssperre. Die Schuldigen hat Trump schnell ausgemacht und twittert wütend: Die Demokraten wollten mir wohl ein schönes Geschenk bereiten. Sie hätten leicht einen Deal machen können, zogen es aber vor, Shutdown-Politik zu spielen. Bis kurz vor Mitternacht hatten die Senatoren um einen Übergangshaushalt gerungen. Doch die erforderlichen 60 Stimmen kamen nicht zusammen. Nicht mal alle Republikaner waren dafür. Die Regierungspartei sei schuld an der Haushaltssperre, wettern deshalb die Demokraten. Sie hatten ein Bleiberecht für illegale Einwanderer an ihre Zustimmung geknüpft und darüber auch direkt mit Trump verhandelt. Das amerikanische Volk weiß, die Republikaner kontrollieren Weißes Haus und Kongress. Die wissen, wer verantwortlich ist. Amerika weiß, dieser Shutdown geht auf Trumps Konto. Nur der Präsident kann dies beenden. So sehen es auch viele Demonstranten in der mehrheitlich demokratischen Hauptstadt. Immer werden zuerst die Demokraten beschuldigt von den Republikanern. Es ist Zeit, dass Trump als Parteiführer Verantwortung übernimmt, aber er führt nicht. Beide Seiten haben ihren Anteil, aber die Demokraten dachten eben, sie könnten über den Haushalt noch Einfluss auf Trumps Einwanderungspolitik nehmen. Ich verstehe, warum sie das so gemacht haben. Der Mann im Weißen Haus ist genervt von diesem überschatteten Jahrestag. An die Adresse all der Andersdenkenden vor seinem Fenster twittert er trotzig, man könne bei dem schönen Wetter ja gern demonstrieren, aber doch bitte für das Job- und Wirtschaftswunder der letzten 12 Monate. Auch dafür lieben ihn seine nach wie vor zahlreichen Anhänger im Land. Doch diesem Boom droht nun ein Dämpfer. Ämter und Behörden bleiben geschlossen. Ab Montag müssen rund 850.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den erstmal unbezahlten Zwangsurlaub. Die Haushaltssperre könnte die Verwaltung der USA für Wochen lähmen.
In Berlin haben heute mehrere 10.000 Menschen für eine Agrar- und Ernährungswende demonstriert. Damit beginnt die Nachricht mit Judith Rakers.
Unter dem Motto "Wir haben es satt" zogen die Demonstranten durch das Regierungsviertel. Sie forderten eine grundlegende Neuausrichtung der Landwirtschaft. Zu dem Protest hatten etwa 100 Bauern-, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen aufgerufen. Anlass waren die Agrarmesse Grüne Woche und die Agrarministerkonferenz, die am Rande der Messe stattfand. In der AfD geht der Streit über die Führung des Landesverbandes in Niedersachsen in eine weitere Runde. Gestern hatte der Bundesvorstand mit 2/3 Mehrheit beschlossen, die niedersächsische Parteispitze des Amtes zu entheben. Dagegen will der bisherige Landesvorsitzende Hampel jetzt offenbar gerichtlich vorgehen. Vorausgegangen waren wochenlange Querelen im niedersächsischen Landesvorstand, auch um die Personalie Hampel. Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse ist tot. Schon als Neunjähriger hatte er im Restaurant seines Vaters mitgekocht. Weit über die Grenzen Frankreichs wurde Bocuse später zur Ikone der neuen französischen Küche. Monsieur Paul, wie ihn seine Mitarbeiter nannten, wurde 91 Jahre alt.
Paul Bocuse und sein Markenzeichen, die turmhohe Mütze. Der Drei-Sterne-Koch revolutionierte die Küche, dabei war sein Rezept ganz simpel. Kochen ist sehr einfach, ein gutes Produkt, richtig gegart und angemessen gewürzt. Unsere Küche ist traditionell und klassisch. Gute Produkte, gute Küche. Bocuse wird 1926 in einem kleinen Dorf bei Lyon geboren. Nach ersten Kocherfahrungen zu Hause erlernt er bei Sterneköchen die Haute Cuisine. Mit frischen Zutaten aus der Region, dekorativ angerichtet, kreiert Bocuse die Nouvelle Cuisine, die neue Küche. Innerhalb weniger Jahre steigt er zu einem der ganz wenigen Drei-Sterne-Köche auf. Damals ungewöhnlich, Bocuse unterhält sich mit den Gästen, der Koch steht im Mittelpunkt. Bocuse wird weltweit bekannt, er eröffnet Restaurants in Amerika und Asien. In den letzten Jahren litt Bocuse an Parkinson. Seinen 90. Geburtstag feierte er noch ausgelassen. Der Sternekoch war schon zu Lebzeiten eine Legende und die wird er auch nach seinem Tod bleiben.
Willkommen zum Sport und damit zur Streif. Der berühmtesten und berüchtigsten Skipiste der Welt, die wir ja zu Beginn der Sendung schon mal kurz gesehen haben. Ja, und auf der wurde heute ein deutscher Skifahrer berühmt mit einem historischen Sieg. Julia Büchler.
Der 20. Januar ist damit fast ein magisches Datum für alle Skifans. Denn genau heute, vor 39 Jahren, hat schon einmal ein deutscher Abfahrer in Kitzbühel gejubelt. Sepp Ferstl war das, 1979. Die Skier damals natürlich anders, die Strecke, die Streif aber gleich. Gut 3 Kilometer lang, extrem steil und extrem schwierig. Ferstl, damals 24, genauso alt wie Thomas Dresen heute. Sein Sieg? Eine Sensation, denn um einen perfekten Abfahrtslauf runterzubringen, da muss einfach alles stimmen.
Es ist die größte Herausforderung für einen Abfahrer und gleichzeitig die größte Chance. Auf der Streif musst du bereit sein, du musst es wollen, das Risiko einzugehen. Thomas Dresen gelingt das heute wie keinem Zweiten. Die Bedingungen, vor allem die Sicht, sind zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Dresen setzt es perfekt um. Er meistert jede einzelne Schlüsselstelle wie Mausefalle, Steilhang oder Hausbergkante und er wird immer schneller. Schneller als alle gesetzten Favoriten setzt er sich am Ende gegen alle durch und schreibt Geschichte. Der 24-Jährige gewinnt sein erstes Weltcuprennen und das auf der Streif, der schwierigsten und berühmtesten Abfahrt im ganzen Skiwinter.
Ich hab's gar nicht glauben können, ich hab mal die wollen mich verarschen ein bisschen.
Es ist eine Riesenüberraschung, durchaus eine Sensation, vor allem ein historischer Moment.
Ein Deutscher auf dem Siegerpodest, für Abfahrer etwas Besonderes. Für deutsche Biathleten nicht so ungewöhnlich. Laura Dahlmeier, die ist im Dauerjubeln sogar richtig gut.
19. Weltcup-Einzelsieg für Laura Dahlmeier. Die 24-jährige Deutsche gewinnt das Verfolgungsrennen der Frauen im italienischen Antolz. Im ersten Schießen lässt sie noch eine Scheibe stehen. Das kann sie läuferisch geradezu locker kompensieren. Es folgen 3 fehlerfreie Schießeinlagen. Das bedeutet Rang 1. Gute Nachrichten auch von und für Franziska Preuß. Mit nur 2 Schießfehlern sichert sie sich Rang 10 und damit auch ihr Olympiaticket.
Zum Fußball. Da jubelte heute Bayer Leverkusen über den Sieg gegen Hoffenheim und über einen Rekord. In den vergangenen 24 Bundesligaspielen hat die Werkself immer getroffen. Torgarantie also. Heute hat Leverkusen gleich 4-mal krachen lassen und dabei war der erste Treffer ein richtiges Traumtor.
Zauberhaftes Leverkusen beim satten 4:1 in der Sinsheimer Arena war vor allem der Jamaikaner Leon Bailey wieder einmal nicht zu stoppen. Für mich und für die Mannschaft war das heute ein toller Tag. Wir hatten viel Spaß, wir hatten alle großes Vertrauen und wir spielen klasse Fußball. Bailey, der im Moment wohl spektakulärste Spieler der Bundesliga, brachte die Leverkusener kurz vor der Pause per Hacke in Führung. Die TSG Hoffenheim hatte viel Pech mit einem Lattenstreichler von Dennis Geiger und nach der Pause mit einem Pfostenschuss von Lukas Rupp. Der Leverkusener Sieg war dennoch verdient. Das 0:2 erzielt von Julian Baumgartlinger nach 52 Minuten. Das 0:3 bereitete Leon Bailey vor, Torschütze Lucas Alario. Allerdings stand Kevin Volland zuvor im Abseits. 18:99, heute nicht effektiv, kam aber wenigstens noch zum Ehrentor durch Adam Soloy. Das war am Ende zu wenig. Lucas Alario erzielte in der Nachspielzeit sogar noch den vierten Treffer für die famosen Leverkusener.
Dass im Fußball auch Kopf und Kampfgeist dazugehören, das zeigte sich heute besonders im Spiel Freiburg gegen Leipzig. Zuerst lief alles wie erwartet. Torjäger Timo Werner schoss Leipzig in Führung, aber dann drehten die Freiburger auf. Zweimal Ecke, zweimal Tor. Leipzig hat ein Standardproblem und Freiburg jubelt vor allem dank eines Abwehrspielers.
Letzte Woche erzielte Robin Koch in Frankfurt das Tor zum 1:1. Heute gelang dem gelernten Innenverteidiger gar das Siegtor.
Ja, so langsam muss ich mir, glaube ich, mal einen Torjubel überlegen, weil wenn es so weitergeht, dann ja, wäre es nicht schlecht, dann mal einen Jubel zu haben.
Leipzig in Weiß mit deutlich mehr Spielanteilen, aber erst in der 66. Minute erfolgreich. Timo Werner mit der Führung für die Gäste, sein 9. Tor im 8. Spiel gegen Freiburg. Doch die Antwort des SC Freiburg folgte nur 6 Minuten später. Yannick Haberer mit dem 1:1 Ausgleich. Freiburg fast nur nach ruhenden Bällen gefährlich. Der 2:1 Siegtreffer durch Robin Koch in der 76. Spielminute. Das zweite Tor in Folge für den 21-Jährigen.
Dass wir jetzt so in die Rückrunde gekommen sind und mit denen viele Probleme, die man hatte, und mit denen Verletzungen, das ist schon sind wir glücklich jetzt heute. Heute, morgen ist es wieder normal.
Aber heute dürfen Christian Streich und sein Team glücklich sein und ausgelassen feiern.
Die weiteren Ergebnisse. Gladbach-Augsburg 2:0, Mainz-Stuttgart 3:2, Wolfsburg-Frankfurt 1:3. Hamburg-Köln 0:2, HSV-Trainer Gisdol steht damit Berichten zufolge wohl vor dem Rauswurf. Gestern bereits trennten sich Berlin und Dortmund 1:1 und morgen spielt dann noch München gegen Bremen und Schalke empfängt Hannover. Die Tabelle. München weiter auf Rang 1, dahinter nun Leverkusen vor Leipzig, Gladbach und Dortmund. Schalke auf Rang 6. Die zweite Hälfte. Aufsteiger Hannover auf Platz 10 vor Berlin und Freiburg. In der Abstiegszone Bremen vor Hamburg und Köln. Und nun, wie immer Samstag, die Lottozahlen. 3, 11, 15, 18, 33, 45. Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wir schauen zum Schluss noch zu Claudia Kleinert mit der Frage, wie denn am Sonntag das Wetter wird.
Pina, es wird relativ ruhig. Für alle, die es gern winterlich haben, gibt sogar morgen nochmal ordentlich Schnee. Denn es schneit jetzt in der Nacht zum Teil richtig kräftig. Und bis morgen Mittag kommen dann im Hochsauerland, aber auch vom östlichen Erzgebirge runter bis zum Bayerischen Wald 5 bis 10 Zentimeter zusammen. Ähnliches gilt für den Hochschwarzwald. In den Alpen sogar 10 bis 30 Zentimeter. Aber Sie sehen, es gibt auch Glättegefahr von Niedersachsen über das südliche Thüringen bis nach Bayern. Bis morgen Mittag 1 bis 5 Zentimeter. Also Glättegefahr besteht noch mal recht verbreitet. Aber morgen dann auch immer wieder sonnige Abschnitte. Das heißt Ausflugswetter, 3 bis 5 Stunden an der Ostsee, auch an der Nordsee Richtung Ostfriesland recht viel Sonne. Zwischen dichteren Wolken sonst meist nur 1 bis 3 Stunden. Und über der Mitte und dem Süden ist es sogar weniger als eine Stunde. Jetzt in der Nacht noch zum Teil kräftigerer Schneefall, vor allem im Westen und Süden. Glatte Straßen kann es geben, da wo es nass ist und die Nässe gefriert. Aber eben auch durch den Schnee, der fällt nach Nordosten, nur ganz vereinzelte Schneeschauer. Die Temperaturen liegen morgen früh in der Nordosthälfte meist bei -1 bis -4 Grad, im Südwesten bei +4 Grad. Deswegen regnet es auch da den Oberrhein entlang. Und morgen Vormittag dann nach Westen hin immer mal wieder kurze sonnige Abschnitte. Zweigeteiltes Wetter in der Südosthälfte dagegen Schnee bzw. Schneeregen. Und am Nachmittag dann kurze sonnige Abschnitte in der Nordhälfte, nur noch wenige Schneeschauer. Aber dann werden die Wolken aus Südwesten schon wieder kompakter und dichter. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen, meist 1 bis 6 Grad in den höheren Lagen der Mittelgebirge um -1 Grad. Der Wind dazu ist im Süden mäßig unterwegs, damit spürbar, sonst meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Montag kommt dann vor allem im Süden nochmal kräftiger Regen an, da kann es richtig schütten. Nach Norden und Osten nur ab und zu nass mit ein paar Flocken und Dienstag dann Wetterberuhigung für alle, zwar dichte Wolkenfelder, aber schon deutlich steigende Temperaturen. Mitte der nächsten Woche sind wir dann bei 14, 15 Grad sogar.
Danke, Claudia Kleinert. Das war's von uns an diesem Samstagabend. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis bald.